NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Hans-Georg Maaßen wird als Verfassungsschutzchef abgelöst. Dazu schalten wir gleich nach Berlin mit näheren Informationen. Im Todesfall Chemnitz gibt es eine neue Entwicklung. Einer der Tatverdächtigen ist frei. Haben BMW, Daimler und VW gegen das Kartellrecht verstoßen? Das will die EU-Kommission prüfen. Der VW-Dieselskandal wurde heute vor 3 Jahren öffentlich. Dazu unser Kommentar. Die Syrer haben ein russisches Flugzeug abgeschossen und Moskau zeigt jetzt mit dem Finger auf Israel. Und ein runder Tisch soll den Schutz vor Gewalt gegen Frauen verbessern. Die Vorsitzenden der 3 Koalitionsparteien, also Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles, die haben sich heute Nachmittag getroffen, um darüber zu beraten, ob Hans-Georg Maaßen Verfassungsschutzchef bleibt oder nicht. Marcel Heberlein ist unser Korrespondent in Berlin. Herr Heberlein, ich habe gerade schon gesagt, Maaßen wird abgelöst. Wie sieht denn das Ergebnis jetzt genau aus?
Ja, er soll nicht mehr Verfassungsschutzpräsident sein, sondern stattdessen wechseln ins Innenministerium und dort einer von dann 9 Staatssekretären wären das, werden also noch näher ranrücken an den Minister, der ihn die ganze Zeit gestützt hat, nämlich Horst Seehofer, den Innenminister von der CSU.
Ist das jetzt ein Aufstieg oder ist das ein Abstieg für Maaßen?
Also wenn man sich mal finanziell anschaut, dann ist es auf jeden Fall eine Beförderung. Das ist auf jeden Fall ein Aufstieg, denn er wird dann 2.500 Euro mehr verdienen als vorher. Und laut der Süddeutschen Zeitung wollte er schon länger immer mal gerne Staatssekretär sein, war so ein bisschen traurig, dass er das bisher nicht geworden ist. Und das wird ihm jetzt offenbar zuteil nach diesen ganzen kontroversen Äußerungen.
Staatssekretäre haben ja auch Aufgabenbereiche. Weiß man schon ein bisschen genauer, was er da tun soll?
Was genau, weiß man noch nicht. Was nicht, das weiß man schon. Denn Horst Seehofer hat mitteilen lassen, dass er nicht zuständig sein wird für die Aufsicht über den Verfassungsschutz, also für die Aufsicht über die Behörde, die er bisher ja selbst geleitet hat. Das wäre wahrscheinlich auch schwer in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Was genau Herr Maaßen dann im Innenministerium tun soll, darüber wird Herr Seehofer morgen genaueres sagen. Wohl auch über die Frage, wer ihm denn nachfolgt an der Spitze des Verfassungsschutzes.
Mhm. Ist diese Lösung jetzt sowas wie ein eleganter dritter Weg oder gibt es jetzt hier auch einen klaren Verlierer in der Koalition, in diesem Machtspiel?
Aus meiner Sicht ist der klare Verlierer die SPD, denn die hat ja sich sehr hart gegeben nach außen und gesagt, Herr Maaßen muss weg, wir haben kein Vertrauen mehr zu ihm an der Spitze einer so wichtigen Behörde. Und wie man jetzt der Öffentlichkeit erklären will, dass Herr Maaßen nicht nur nach unten fällt, sondern sogar nach oben fällt, sogar noch befördert wird für seine Äußerungen und dass die SPD da mitmacht, das glaube ich wird interessant sein, wie die SPD das verkaufen möchte.
Was heißt das für die Koalition?
Ich glaube, die gesamten Ränkespiele der letzten Wochen haben gezeigt, wie fragil letztlich diese Koalition ist und wie alle Beteiligten, das hat man ja auch schon im Sommer gesehen zwischen CDU und CSU, immer wieder an solchen Punkten auch sich die Frage stellen, ob sie diese Koalition überhaupt über längere Zeit wollen. Man muss sich ja nochmal klar machen, die Koalition gibt es noch nicht so lange, erst 6 Monate und wie fragil sie ist, das hat man an diesem Punkt jetzt auch wieder gesehen.
Ist da Seehofer auch sowas ein bisschen wie ein Schuldiger? Weil er hat ja schon mehrfach Machtkämpfe in der Koalition, auch innerhalb der Union, losgetreten.
Ja gut, man kann natürlich sagen, Herr Horst Seehofer hätte die Sache jetzt ganz entspannt lösen können, indem man zum Beispiel Herrn Maaßen einfach in den Ruhestand versetzt. Das wollte er nicht. Da hat er sich letzte Woche auch sehr hart gegeben und damit ja letztlich jetzt auch durchgesetzt. Wo genau Angela Merkel in dieser Frage stand, das weiß man bis zum heutigen Tage nicht. Die Welt hat ja gestern noch berichtet, dass auch Frau Merkel eigentlich Herrn Maaßen nicht mehr an der Spitze des Verfassungsschutzes will. Jetzt ist genau das eingetreten, aber Herr Maaßen eben immer noch wichtig, sogar noch wichtiger geworden, könnte man sagen, als Staatssekretär. Dann. Also ja, ich glaube, man kann es so oder so sehen. Herr Seehofer hat auf jeden Fall einen politischen Sieg davon getragen, aus meiner Sicht.
Und Merkel vielleicht auch ein bisschen verloren? Oder war das einfach so eine Art Fake News gestern?
Ja, ich glaube, man muss sich ja fragen, was für eine Art von Politikerin ist Angela Merkel? Und sie ist immer auf Schadensbegrenzung ausgewiesen. Jemand, der am Ende Kompromisse finden wollte und die auch in dieser Frage wieder einen Kompromiss gefunden hat und eben den großen Knall auch mit Horst Seehofer wahrscheinlich nicht riskieren wollte. Denn wenn sie sich über ihn hinweggesetzt hätte und gesagt hätte, ich will, dass Maaßen geht und er soll in den Ruhestand versetzt werden, Seehofer will das nicht, hätte sie wahrscheinlich Seehofer entlassen müssen. Es wäre wahrscheinlich zum Krach zwischen CDU und CSU, vielleicht sogar zum Bruch gekommen. Auch das hat sie in der Vergangenheit eben nicht gewollt und das wollte sie auch diesmal nicht, so interpretiere ich das.
Hans-Georg Maaßen wird Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Das war Marcel Heberlein live aus Berlin. Vielen Dank dafür. Der Streit um den Verfassungsschutzpräsidenten ist eng verflochten mit den Ereignissen in Chemnitz, denn er ging ja damit los, dieser Streit, dass Maaßen angedeutet hatte, möglicherweise habe es gar keine Hetzjagden gegen Ausländer oder Menschen, die ausländisch aussehen, in Chemnitz gegeben. Und angefangen hatte das alles mit dem Tod eines Deutsch-Kubaners vor 3 Wochen und den anschließenden Ausschreitungen. Nun gibt es eine neue Wende in den Ermittlungen zu diesem mutmaßlichen Tötungsdelikt. Einer der Verdächtigen ist offenbar keiner mehr. Aus Dresden, Peter Neumann.
Yusuf A. ist auf freiem Fuß. Und sein Anwalt, der Berliner Strafverteidiger Ulrich Dostroxin, sagt, die Aufhebung des Haftbefehls war überfällig. 3 Wochen lang sei sein Mandant ohne jeden Tatverdacht in Untersuchungshaft gewesen. Yusuf A., ein Mittäter beim Tötungsdelikt, ein Fantasiegebilde der Staatsanwaltschaft, so Dostroxin. Kein Zeuge habe Yusuf A. der Tatbeteiligung bezichtigt. Die von der Staatsanwaltschaft im Haftbefehl genannten Beweise seien Fake-Beweise. Rechtliche Schritte zur Sühne des erlittenen Unrechts würden geprüft. Immerhin lobt Dostroxin:
Die Polizei hat, die Kriminalpolizei, bisher eine sehr professionelle Arbeit geleistet. Aus meiner Sicht liegen die Fehler bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht.
Die Staatsanwaltschaft Chemnitz rechtfertigte sich heute, Yusuf F. sei gemeinsam mit einem anderen Beschuldigten nach der Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt geflüchtet. Auch sei ein Messer gefunden worden, das den beiden Tatverdächtigen zunächst zugeordnet worden sei, so Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhardt.
Bei dem aufgefundenen Messer, bei dem es sich zweifelsfrei auch um eines der Tatwerkzeuge handelt, konnte jedoch keine DNA-Spur des beschuldigten Irakers festgestellt werden. Im Ergebnis der heutigen Haftprüfung, in der die Beschuldigten nochmals vernommen wurden und nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, kann von einem dringenden Tatverdacht für ein Tötungsdelikt gegen den irakischen Staatsangehörigen derzeit nicht weiter ausgegangen werden. Er selbst bestreitet die Tat.
Yusuf A. wurde inzwischen aus der Haft entlassen und befindet sich auf freiem Fuß. Zu seinem Aufenthaltsort wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. In Untersuchungshaft bleibt ein 23-jähriger mutmaßlicher Syrer. Auch sein Anwalt hatte eine Haftprüfung beantragt. Oberstaatsanwältin Burkhardt sagte, die Umstände, die den Erlass des Haftbefehls wegen gemeinschaftlichen Totschlags begründeten, hätten sich im Laufe der Ermittlungen gegen ihn weiter verdichtet.
Zeugen haben diesen Beschuldigten als einen der Täter wiedererkannt, der ein Messer mit sich führte.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass neben dem 23-jährigen mutmaßlichen Syrer an der Tat auch der international zur Fahndung ausgeschriebene Iraker Farhad H. beteiligt war. Nach ihm wird, so die Oberstaatsanwältin, weiter mit Hochdruck gefahndet.
Das Thema Dieselfahrzeuge und Umweltschutz, das hat verschiedene Aspekte, nicht nur die Manipulationen von Volkswagen. Ein anderer Aspekt betrifft das Wettbewerbsrecht, nämlich mutmaßliche Absprachen der Autokonzerne bei Abgasreinigungssystemen. Dieser Vorwurf steht seit gut einem Jahr im Raum und die EU-Kommission, die will jetzt genauer untersuchen, was dran ist und hat eine förmliche Prüfung der 3 Autohersteller Volkswagen, Daimler und BMW eingeleitet. Aus Brüssel, Holger Roman.
Mitte Oktober 2017 erschienen EU-Beamte erstmals in den Geschäftsräumen mehrerer deutscher Autokonzerne, um unangenehme Fragen zu stellen und Unterlagen zu beschlagnahmen. Die Razzien, so wurde damals betont, seien nur ein erster Schritt in den Ermittlungen und bedeuteten nicht, dass ein hinreichender Verdacht oder gar Beweise für ein strafbares Verhalten vorlägen. Dies scheint sich, folgt man dem Sprecher der zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager, inzwischen geändert zu haben.
The Commission has opened an investigation to assess whether
Die Kommission hat eine förmliche Prüfung eingeleitet. Es geht darum, herauszufinden, ob der sogenannte Fünferkreis illegale Absprachen im Bereich Abgasreinigung getroffen hat, um einen fairen Wettbewerb zu umgehen. Zum besagten Fünferkreis zählt man die deutschen Premiumhersteller BMW, Daimler und Volkswagen sowie die VW-Töchter Audi und Porsche. Sie müssen sich nun wegen möglicherweise rechtswidriger Absprachen einem offiziellen Kartellverfahren der EU stellen. Das bedeutet, Brüssel ist ab sofort allein für den Vorgang zuständig. Die nationalen Behörden müssen sich aus der Sache heraushalten. Und alle Beteiligten werden fortlaufend über den Stand der Untersuchung informiert und können dazu Stellung nehmen. Eine Frist, bis zu deren Ablauf die Ermittlungen beendet sein müssen, gibt es nicht. Die Kommission betont, mit der sogenannten Dieselaffäre um verbotene Abschalteinrichtungen habe dieses Verfahren nichts zu tun. Man konzentriere sich einzig und allein auf eine Frage des Wettbewerbsrechts. Damit das ganz klar ist, es gibt keine direkte Verbindung zwischen unserem Kartellfall und den Enthüllungen von vor 3 Jahren. Das sollte man sauber trennen. Und zum jetzigen Zeitpunkt haben wir auch keinerlei Hinweise darauf, dass die Parteien sich sich über dieses Thema ausgetauscht haben. Konkret beschränken sich die Ermittlungen der Brüsseler Kontrolleure auf zwei Aspekte. Zum einen die Einführung sogenannter SCR-Systeme, die schädliche Stickoxide mittels Harnstoff aus Dieselabgasen entfernen. Zum anderen geht es um Partikelfilter für Benziner. Der Verdacht, die Autobauer einigten sich intern auf die jeweils preiswertere Variante zu Lasten der Umwelt. Im Gegensatz zu Absprachen, die der Qualitätsverbesserung dienen, etwa bei Material, technischen Standards oder Crashtests, wären solche Deals laut EU-Recht strafbar. Sollte sich dieser Verdacht einer Absprache im Kreis der fünf beweisen lassen, dann hätten die Hersteller den Kunden die Möglichkeit vorenthalten, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, obwohl die entsprechenden Technologien zur Verfügung standen. So schwer der Vorwurf auch wiegt, allzu groß scheint das Zittern vor millionenschweren Strafzahlungen in den Konzernen nicht zu sein. So erklärte Volkswagen in einer ersten Reaktion, man habe den Start des Kartellverfahrens erwartet und arbeite mit der Kommission zusammen. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter von BMW. Und von Daimler heißt es, man habe einen Kronzeugenantrag gestellt, was der EU-Sprecher indirekt bestätigte. Soll heißen, weil der Autobauer die Kommission von sich aus über den möglichen Verstoß informiert hat, könnte er ungeschoren davon kommen oder zumindest ein milderes Bußgeld erhalten. Aus der Politik kommt viel Lob für die Entscheidung der Kommission. So erklärte der Verkehrsexperte der Grünen, Krischer, das Prüfverfahren könne für die deutschen Autokonzerne teuer werden. Bei illegalen Absprachen zu Lasten der Kunden verstehe Brüssel keinen Spaß. Und der Sprecher der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Ertug, meinte, der Lack der Automobilindustrie bekomme mehr und mehr Schäden. Es könne nicht sein, dass am Ende die Verbraucher für die Betrügereien zahlten.
Aus Brüssel berichtete Holger Roman. 3 Jahre ist es her, dass die Abgasmanipulationen bei VW erstmals öffentlich wurden. In den 3 Jahren hat es Ermittlungen und Prozesse gegeben. Volkswagen musste nach Verfahren in den USA Strafen in Milliardenhöhe berappen. Aber komplett aufgeklärt ist die Affäre beileibe nicht. Und eine befriedigende Lösung für die schmutzigen Dieselautos gibt es auch noch nicht. Peter Hornung kommentiert.
Aufklärung, Transparenz, Offenheit. Am besten noch versehen mit Adjektiven wie schonungslos, rückhaltlos, vorbehaltlos. Um Worte waren die VW-Verantwortlichen in den 3 Jahren seit Beginn des Skandals nie verlegen. Das will die Öffentlichkeit, wollen die Umweltverbände, Parteien, Regierungen und Medien so hören. Die Botschaft von VW: Wir sagen euch, wie es war und wer es war. Wir bestrafen die, die schuld sind am Skandal oder stellen zumindest unser Wissen zur Verfügung, damit sie bestraft werden können. Wir machen ab jetzt alles besser, damit so etwas nie wieder vorkommt. Das ist uns jetzt richtig wichtig, steht ganz oben auf der Agenda, hat Top-Priorität. Sorry, aber das ist wirklich Unsinn. Eine große Aktiengesellschaft wie Volkswagen funktioniert nach den Gesetzen der Marktwirtschaft. Da ist die Frage, wie das Unternehmen öffentlich dasteht. Seine Reputation extrem wichtig. Schließlich sollen wir ja die Autos kaufen. Aber es ist eben nur einer von vielen Punkten, die VW bei seinen Entscheidungen mit einbezieht. Weitere sind: Wie sieht es rechtlich aus? Was kostet es uns, wenn wir etwas preisgeben? Was passiert, wenn wir dem Mitarbeiter Herrn X kündigen? Wird der vielleicht mit der Presse sprechen und für uns Unangenehmes ausplaudern? Wird uns in London wer verklagen, wenn wir in Washington etwas sagen? Tatsächlich sieht es so aus. Manager werden mit Millionen abgefunden, die mit Schweigeklauseln verknüpft sind. Ex-Mitarbeiter in Abhängigkeit gehalten, indem Volkswagen ihnen die Rechtsanwälte zahlt. Tief in die Dieselaffäre Verstrickten wird lieber nicht gekündigt, weil sie ja alle draußen reden könnten. Der VW-Justiziar, wie durch NDR-Recherchen gerade bekannt wurde, hat sich absichtlich nicht über Ermittlungsdetails aus den USA informieren lassen, damit er sich bei den Staatsanwälten in anderen Ländern dummstellen kann. Ein 2015 angekündigter Untersuchungsbericht wurde nie erstellt. Das alles zeigt, für VW stehen Transparenz, Offenheit und Aufklärung nicht an erster Stelle. Es geht vielmehr darum, die Ermittlungen auszubremsen, wo immer es möglich ist. Ganz oben stehen stattdessen die Unternehmenszahlen, der wirtschaftliche Erfolg, das Funktionieren des Konzerns. Wenn Vertuschen, Verschweigen, Verwirren dem Vorstand für das Unternehmen opportun erscheinen, dann wird das auch so gemacht. Das Wohlergehen des Unternehmens, der Mitarbeiter, die Rendite für die Aktionäre, zu denen ja auch das Land Niedersachsen gehört, das alles sind legitime Ziele. Und wenn Aufklärung zu teuer erscheint, dann senkt der Vorstand eben den Daumen. Sagen will man es aber auch nicht, sonst steht VW ja wieder als das böse Unternehmen da. Für uns, die Öffentlichkeit, heißt das 3 Jahre nach Beginn des Dieselskandals. Volkswagen wird uns weiter dieses Transparenztheater vorspielen, aber glauben muss man ihm trotzdem nicht.
3 Jahre Volkswagen und der Dieselskandal. Peter Hornung kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Über dem Mittelmeer vor der Küste Syriens ist gestern Abend ein russisches Militärflugzeug abgeschossen worden. Wie das passieren konnte, ist ziemlich klar. Die Maschine wurde versehentlich von einer Rakete der syrischen Luftabwehr getroffen. Einer Rakete noch dazu aus russischer Produktion. Friendly Fire nennen die Fachleute das. Moskau macht dennoch Israel für den Vorfall verantwortlich. Aus Moskau Markus Sambale.
Der Zwischenfall zeigt, wie heikel es ist, dass in Syrien so viele Parteien auf engstem Raum am Krieg beteiligt sind. Abgeschossen wurde die russische Aufklärungsmaschine offenbar von syrischen Regierungstruppen. Die wollten eigentlich angreifende israelische Jets treffen. Deshalb gibt Russland dem israelischen Militär die Verantwortung. Einen größeren Konflikt mit Israel scheint Wladimir Putin aber vermeiden zu wollen. Es sieht alles so aus, als ob das eine Verkettung tragischer Umstände war. Es war ja nicht ein israelischer Jet, der unser Flugzeug abgeschossen hat. Allerdings müssen wir alles noch seriös untersuchen. Der Fall sei nicht vergleichbar mit dem Abschuss eines russischen Jets durch die Türkei vor 3 Jahren, meinte Putin. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkov, war dagegen heute deutlich schärfer im Ton. Wir betrachten diese provokanten Handlungen Israels als feindlich. Infolge der unverantwortlichen Aktionen der israelischen Streitkräfte sind 15 russische Militärangehörige ums Leben gekommen. Das widerspricht dem Geist der russisch-israelischen Partnerschaft. Wir behalten uns das Recht auf eine angemessene Reaktion vor. Was war genau passiert gestern Abend? Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war das russische Aufklärungsflugzeug im Luftraum vor der syrischen Küste unterwegs. 4 israelische Kampfjets seien in der Region aufgestiegen, um Stellungen in Syrien anzugreifen. Die israelischen Jets hätten sich dabei gezielt in den Schatten der russischen Maschine gesetzt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Die israelischen Piloten haben das russische Flugzeug als Schutzschild benutzt, um sich zu verstecken und es in die Schusslinie der syrischen Luftabwehr gedrängt. Das Ergebnis? Die russische Maschine IL-20, die viel größer als die israelischen F-16 ist, wurde von einer Rakete des Luftabwehrsystems S-200 abgeschossen. Russland und Israel sind zwar keine Verbündeten im Syrienkrieg, sie stimmen sich aber in der Regel bei ihren Einsätzen ab, um Konfrontationen zu verhindern. Das russische Verteidigungsministerium beklagte, gestern Abend sei man jedoch erst so spät über die israelischen Angriffe informiert worden, dass man die eigene Maschine nicht habe schützen können. Die israelische Armee wies die Vorwürfe aus Moskau zurück und erklärte, den Abschuss der russischen Militärmaschine habe die syrische Regierung zu verantworten.
Aus Moskau war das Markus Sambale. In Moskau war es auch, dass ein Mitglied der regimekritischen Aktivistengruppe Pussy Riot plötzlich nicht mehr sehen und sprechen konnte. Der Mann kam ins Krankenhaus, später auf die Intensivstation, mit dem Verdacht auf Vergiftung. Am Wochenende wurde der Kranke dann zur Behandlung nach Berlin geflogen und liegt dort seitdem in der Charité. Und deren Ärzte haben heute die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorgestellt. Aus Berlin Nadine Kreuzhaler.
Die Ärzte in der Berliner Charité halten es für hochwahrscheinlich, dass Pjotr Versilow vergiftet worden ist. Ihre Untersuchungen, aber auch die Befunde aus Moskau und Gespräche mit den Angehörigen machten dies plausibel, so der behandelnde Arzt, der Direktor der Klinik für Nephrologie und Intensivmedizin der Charité, Kai-Uwe Eckhardt.
Wir haben umgekehrt bislang keinerlei Anhalt dafür, dass eine andere Erklärung vorliegen könnte für den Zustand, in dem er sich befindet.
Im Körper des Pussy Riot-Aktivisten haben die Ärzte Spuren einer bestimmten Wirkstoffgruppe gefunden, konnten aber keine konkrete giftige Substanz nachweisen. Die Wirkstoffgruppe ruft ein sogenanntes anticholinerges Syndrom hervor. Das heißt, das vegetative Nervensystem reagiert über.
Da gehören Zeichen dazu, wie beispielsweise weite Pupillen, hoher Blutdruck, trockene Haut und trockene Schleimhäute, Temperaturerhöhung und alle diese Symptome sind letztlich hier bei dem Patienten nachweisbar gewesen und zum Teil in abgeschwächter Form auch jetzt noch nachweisbar.
Eine unglaubliche Vielzahl von Substanzen könnten dieses Krankheitsbild auslösen, so Kai-Uwe Eckhardt weiter. Toxikologen analysierten gerade die Befunde. Allerdings seien die Chancen nur gering, 6 Tage nach der mutmaßlichen Einnahme das Gift noch nachweisen zu können. Versilov, der in Russland auch eine regierungskritische Online-Plattform betreibt, war am Wochenende auf Wunsch seiner Familie nach Berlin gebracht worden. Organisiert hatte das die private Stiftung Cinema for Peace. Versilov war schon in Moskau wegen Vergiftungserscheinungen behandelt worden. Seine Freundin Veronika Nikulschina hatte ihn ins Krankenhaus gebracht, weil er plötzlich nicht mehr richtig sehen, sprechen und laufen konnte. Auch jetzt noch mache ihr sein Zustand Angst, sagte Nikulschina heute bei einer spontanen Pressekonferenz in Berlin.
Pjotr kann sich auf nichts länger als 10 Sekunden lang konzentrieren und er weiß überhaupt nicht, wo er ist. Sein Zustand ist echt beunruhigend, aber es geht ihm von Tag zu Tag ein bisschen besser und die Ärzte hier in Berlin machen uns Hoffnung, dass er sich wieder ganz erholt.
This state of mind can be fully
Pussy Riot geht von einem Giftanschlag auf ihren Mitaktivisten aus. Das sagte die Gründerin der Protestgruppe Nadjezhda Tolokonnikova, mit der Versilov ein Kind hat, heute in Berlin.
Es war höchstwahrscheinlich ein Mordanschlag oder zumindest ein Einschüchterungsversuch. Pjotr weiß wahrscheinlich Dinge, die er nicht wissen sollte. Wir haben eine Vermutung, worum es dabei geht, aber wir können darüber jetzt nicht reden. Wir müssen damit warten, bis Pjotr wieder bei klarem Bewusstsein ist.
Versilov ist auch kanadischer Staatsbürger. Freunde und Familie gehen davon aus, dass er nach seiner Genesung aber nach Russland zurückkehren wird.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gewalt gegen Frauen ist schwer beizukommen. Seit 2002 schon gilt in Deutschland das Gewaltschutzgesetz, mit dem schlagende Männer der Wohnung verwiesen werden können. Seit 2013 gibt es ein bundesweites Hilfetelefon für Frauen rund um die Uhr. Seit vergangenem Sommer schreibt das Sexualstrafrecht den Grundsatz Nein heißt Nein fest. Aber es gibt keine belastbaren Zahlen, dass Gewalt gegen Frauen weniger geworden ist. Frauenhäuser und Frauennotrufe sind chronisch unterfinanziert, unter anderem, weil es oft die Kommunen sind, die zuständig sind. Jetzt hat sich Familienministerin Franziska Giffey des Themas angenommen und einen runden Tisch von Bund, Ländern und Kommunen gegen Gewalt gegen Frauen initiiert. Aus Berlin, Nina Amin.
Historisch nennt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den heutigen Auftakt. Seit der Eröffnung des ersten Frauenhauses vor über 40 Jahren habe es noch nie einen runden Tisch von Bund, Ländern und Gemeinden gegeben, um von Gewalt betroffenen Frauen besser zu helfen. Das, so die Bundesfamilienministerin, sei dringend nötig.
Wir haben eine Situation, in der an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wird. Und wir haben in Deutschland jede vierte Frau, die von Gewalt betroffen ist.
Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Bedrohung oder eben auch Mord. 2016 wurden fast 110.000 Frauen Opfer von Gewalttaten. Häusliche Gewalt sei ein Thema, so die Bundesfamilienministerin, das durch alle gesellschaftlichen Schichten und ethnische Gruppen gehe. Schutz finden Betroffene zum Beispiel in den bundesweit fast 350 Frauenhäusern und mehr als 100 Schutzwohnungen. Die Bremer Frauensenatorin Anja Stahmann, die ebenfalls mit am runden Tisch sitzt, sagt, die Versorgung mit Frauenhäusern sei aber nicht in allen Regionen der Bundesrepublik gesichert. Auch die Finanzierung eines Aufenthalts sei nicht für alle Frauen geklärt.
Bei Studentinnen ist es eben so, dass sie nicht automatisch unter die Sozialgesetze fallen, sondern aufgrund ihres Statuses dann oft auch noch auf die Unterstützung von Eltern angewiesen sind. Oder bei Migranten ist es eben das Asylbewerberleistungsgesetz. Was wir uns wünschen, ist, dass wenn eine Frau an die Tür klopft und Hilfe braucht, diese auch bekommt und nicht gefragt wird, wer übernimmt die Kosten.
Eine bundesweite Regelung für eine Kostenübernahme soll jetzt geprüft werden. Bundesfamilienministerin Giffey sagt, auch Hilfs- und Betreuungsangebote in Ländern und Kommunen sollen verbessert und finanziell abgesichert werden.
Der Bund wird zum allerersten Mal hier auch mit Unterstützung für die Länder und Kommunen reingehen. Es ist Aufgabe der Länder und Kommunen, aber wir betrachten es auch als eine nationale Aufgabe zu unterstützen.
Dafür sind im kommenden Jahr rund 5 Millionen Euro im Haushaltsentwurf eingeplant. 2020 sollen dann laut Bundesfamilienministerium 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und der runde Tisch wird weiter tagen. Bei dem nächsten Treffen sollen dann Vertreterinnen aus den Frauenhäusern von ihren Problemen vor Ort berichten.
Nina Amin war das aus Berlin. Zu viele deutsche Kinder sind zu dick. Konkret heißt das, etwa jedes siebte Kind, das sagen Untersuchungen, ist übergewichtig. Und das wirkt sich massiv auf ihre Gesundheit und ihre Chancen im Leben aus. Es ist also deutlich mehr als ein ästhetisches oder ein Modeproblem. Und die Betroffenen sind überproportional oft Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Grund genug für mehrere Ärzteverbände, Alarm zu schlagen. Aus Berlin, Martin Meyer.
Es ist ein gewichtiges Problem, sagt Thomas Fischbach. Und er meint dicke Kinder in Deutschland. Die Zahlen sind für den Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte alarmierend. Mehr als 15% der Jungen und Mädchen wiegen zu viel. Bei 6% lautet die Diagnose gar krankhaftes Übergewicht. Alle Selbstverpflichtungen der Lebensmittelindustrie, daran etwas zu ändern, hält Fischbach für gescheitert.
Wenn man den Sumpf trockenlegen will, kann man nicht die Frösche fragen.
Und deshalb fordern Ärzteverbände Schluss mit runden Tischen und freiwilligen Kennzeichnungen. Deutschland brauche eine Zuckersteuer. Softdrinks wie Cola und Limo seien ein zentrales Problem für Übergewicht bei Kindern. Und sie haben langfristige Nebenwirkungen, denn die Lust auf Süßes in jungen Jahren prägt ein Leben lang, sagt Berthold Koletzko, Kinderarzt und Experte für Ernährung.
Das heißt, je mehr Süßes ich am Kind gebe, umso größer ist das Risiko, dass es später eine ungute Ernährungsweise einhält.
Besonders groß ist die Gefahr für Kinder aus sozial schwachen Familien. Sie sind 4-mal häufiger zu dick als Kinder aus besser gestellten Elternhäusern. Dieser Zusammenhang ist im vergangenen Jahrzehnt um rund ein Drittel gestiegen.
Wir glauben, dass die Informationskampagnen, die Broschüren, die Beratungen, dass die vor allen Dingen die besser gestellten Familien mit höherem Bildungsgrad erreichen.
Und deshalb fordern die Ärzteverbände ein verbindliches System, um gesunde Lebensmittel zu kennzeichnen. Als Vorbild dient ihnen Frankreich. Hier gibt es eine Ampel in 5 Stufen. Sie berücksichtigt, wie viele ungünstige Nährwertelemente ein Produkt enthält. Am Ende kommt ein Etikett heraus, das sichtbar auf der Packung klebt. Die Industrie wehrt sich bislang gegen dieses Modell. Auch die Landwirtschaftsministerin hält sich zurück. Die Geduld der Kinder- und Jugendärzte ist in jedem Fall erschöpft, sagt der Generalsekretär des Fachverbands Burkhard Rodeck.
Die Folgen letztlich eines Nichtstuns, auch eines Nichtstuns seitens der Politik, wird dazu führen, dass wir auf der einen Seite einen erheblichen Leidensdruck für die betroffene Bevölkerungsgruppe natürlich erzeugen, aber auch volkswirtschaftlich langfristig unter diesen Folgen zu leiden haben, als Gesellschaft darunter zu leiden haben.
Denn die Kosten für die Gesellschaft sind gigantisch. Der Fachverband rechnet mit 400 Milliarden Euro, die für Krankheitsbehandlung der heute übergewichtigen Kinder anfallen wird.
Also Kinderarmut und Übergewicht hängt möglicherweise relativ eng zusammen. Martin Meyer war das aus Berlin. Und wir kommen zur Fußball-Champions League, denn die beginnt heute. Und Schalke 04 und Borussia Dortmund starten mit großen Hoffnungen in die neue Saison. Anpfiff für beide ist heute um 21 Uhr für Schalke in Gelsenkirchen gegen den FC Porto, für die Borussen beim FC Brügge in Belgien. Ein Ausblick von Anne van Eickels.
Der Champions League-Auftakt für Dortmund und Schalke zwischen königsblauer Wahrheit.
Also, dass die Situation nicht schön ist, ist irgendwo einleuchtend.
Und schwarz-gelber Pflicht.
Wir wollen die Gruppenphase überstehen. Dafür brauchen wir natürlich ein gutes Ergebnis in Brügge.
Fordert BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Aber die Dortmunder Wahrheit ist auch, trotz des guten Saisonstarts ist noch nicht alles gut, weiß Kapitän Marco Reus.
Wir sind, glaube ich, noch lange nicht da, wo der Trainer uns sieht oder wo wir uns selber auch sehen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich sage immer, so welche Spiele oder so welche Siege in der Bundesliga tun einfach gut, weil man dann auch sieht, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen.
Lucien Favre bleibt sich vor dem Spiel in Brügge treu. Der neue BVB-Trainer redet den Gegner stark, damit seine Spieler den FC Brügge nicht unterschätzen.
Sie waren Meister in Belgien, das meint alles. Sie sind sehr engagiert. Und sie haben einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Zum Auftakt in die Champions-League-Saison ist für die Borussia ein Sieg trotzdem Pflicht. Schön wäre er für die Schalker nach dem schwachen Bundesliga-Start.
Wir sehen es eher so, dass es eine Chance ist, bei der wir irgendwo bei Null stehen. Wir haben 0 Spiele und freuen uns drauf.
Domenico Tedesco geht in sein erstes Champions-League-Spiel.
Ich bin jung und darf das erleben, deswegen werde ich es versuchen zu genießen.
Und die Favoritenrolle gibt der Schalker Trainer gerne ab an Porto.
Ja, auf jeden Fall ist Porto in der Gruppe leicht favorisiert, hat eine Mannschaft, die sehr kompakt ist, permanenter Gast in der Champions League. Und wir freuen uns drauf, sie direkt im ersten Spiel spielen zu können.
In Wahrheit braucht Schalke wohl einen Sieg gegen Porto in dieser ausgeglichenen Gruppe. Pflicht ist es, auch Spaß zu haben. Trotz der Krise findet Torwart Ralf Fährmann.
Es ist die Champions League, das ist der Verdienst der letzten Saison und wir freuen uns darauf einfach total.
Anne von Eickes war das mit einem Ausblick auf die Champions League-Spiele von Schalke 04 und Borussia Dortmund heute Abend um 9. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.